Gesehen hatte ich sie jedenfalls schon. Ja, die Predigt, den Predigttext haben wir ja schon gehört. Er stammt aus dem ersten Petrusbrief. Der erste Petrusbrief stammt von dem Apostel Petrus. Das steht ja auch gleich am Anfang. Petrus, ein Apostel Christi. Und interessanterweise stammt dieser Brief, also der Ort, in dem dieser Brief entstanden ist, wird in Kapitel 5, Vers 13 genannt. Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Mit Babylon könnte entweder die zerstreute Gemeinde gemeint sein oder auch die Stadt Rom. Denn nach einer alten Tradition war Petrus der erste Gemeindeleiter in Rom. Nicht der Papst, ja, nicht der Papst. Er war der erste Gemeindeleiter in Rom. Und es gibt eine alte Überlieferung, nach der Markus, der Evangelist Markus, mit Petrus zusammen das Markus-Evangelium geschrieben hat. Also auch die Quellen hier aus erster Hand, obwohl Markus ja auch dabei war. Und das habe ich jetzt im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Predigt einmal wieder ganz neu rausgekriegt. Ja, die Gemeinden, an die Petrus hier seine Briefe schreibt, sind auserwählte Fremdlinge, die zerstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien. Das ist heute die heutige Türkei. Allerdings war das noch keine Türkei. Das Türken, die kamen erst aus innerem Asien, erst im späten Mittelalter. Das waren zum Teil keltische Stämme, also noch andere Einwohner. Und da in, damals hieß es Kleinasien, heute heißt es halt Türkei, war eine Blüte der Gemeinde, einer der Schwerpunkte der Gemeindegründungen. Und es gab dort sehr, sehr viele Gemeinden. Und Petrus schreibt an diese Gemeinden, also alle Namen, die wir hier lesen, sind in Kleinasien. Er schreibt an die Gemeinden und Christen seinen Brief. Was wir aber auch schon an der Anrede aus Babylon, das klingt ja nicht gerade, zumindest wenn man das mit biblischen Ohren hört, nicht gerade positiv, Zerstreuung, Fremdlinge. Er schreibt offenbar an Gemeinde und Christen, die sehr verunsichert und angefochten waren. Und er schreibt ihnen diesen Brief, um sie wieder im Glauben und in der Nachfolge zu festigen. Dieser Brief ist ein außerordentlich seelsorgerlicher Brief. Und ich empfehle euch, entweder heute Abend oder morgen mal bei einer Tasse Kaffee oder Tee, diesen Brief zu nehmen und einmal im Gesamtzusammenhang zu lesen. Es sind 5 Kapitel, es ist nicht so viel. Denn ich kann jetzt in der Predigt nur einen kleinen, winzigen Ausschnitt aus diesem Brief bringen. Es wird ein großer Gewinn sein, aus der Feder dieses bedeutenden Apostels an die Gemeinden in der Zerstreuung zu hören. Aber wie gesagt, es sei jetzt dieser Abschnitt, der vorhin vorgelesen wurde, Kapitel 3, 8 bis 17 herausgenommen. Und auch hier kann ich nur 3 Schwerpunkte setzen. Ich kann nicht alles, was in diesem Text steht, jetzt heute Abend auslegen. Also ich habe 3 Teile und die Überschrift über die Predigt heißt das normale Christenleben. Das normale Christenleben ist erstens Leben unter Druck. Vielleicht haben wir das auch schon oft gehört, aber man muss es immer wieder hören, weil man es schnell vergisst. Die Gemeinden und Christen, ich sagte es eingangs, sind Christen und Gemeinden, die unter teilweise sehr großem Druck ausgesetzt sind. Wir lesen hier ein Wort von Anfechtungen, mancherlei Anfechtungen ausgesetzt. Und Anfechtungen bedeutet nicht nur Glaubensprobleme oder Zweifel, Anfechtungen bedeuten auch Widerstand von außen, Widerstand von innen, Zweifel, Angriffe. Und es heißt, es ist eine ganze Palette von Anfechtungen, die diese Gemeinde erdulden muss, Und ich meine, das hat nichts an Aktualität verloren. Ich nehme nur mal einige aus diesem Brief selbst, die man aus diesem Brief selber rückschließen kann, heraus. Kapitel 1, Vers 1, Sie sind auserwählt, aber sie sind Fremdlinge und wohnen zerstreut. Sie sind Fremde inmitten ihrer Heimat. Und ist das aktuell? Kommen wir uns nicht auch immer fremder vor in dieser Welt? Ich zumindest schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt durch die neuen Gesetzgebungen sind oder die Medien. Ich werde immer mehr konfrontiert mit Menschen, die irgendwie mit ihrem Geschlecht nicht zufrieden sind. Jetzt fragte mich jemand, die hatte eine Bekannte oder Verwandte, die will sich die Brust aboperieren lassen, was meine Meinung dazu wäre. Ich habe dazu gesagt, also wegen Geschlechtsumwandlung, ich habe gesagt, es gibt Menschen, die müssen sich Körperteile amputieren lassen, weil sie schwer krank sind. Und hier ist jemand, die ihr Geschlecht wechseln will. Ich habe gesagt, ich würde sofort abraten, tu das nicht. Nimm lieber eine gute Seelsorge oder ein Gespräch. Da wurde diese Frau böse und sagte, ja, wie kannst du darüber urteilen? Dann sagte ich, du hast mich um meine Meinung gefragt. Das ist meine Meinung. Ich habe natürlich dieser Frau nicht zu befehlen oder irgendwie anzuordnen. Aber ich muss ehrlich sagen, das hat mich befremdet. Dann, was mich auch befremdet, vielleicht euch auch. Vor 35 Jahren war ich dabei, als die Mauer fiel. Und das war ja so ein Glücksmoment. Also ich weiß noch, ich war in Berlin, kurz nach Fall der Mauer. Sowas habe ich hier noch nie wieder vorher und nachher erlebt. Die Leute, wildfremde Leute, lagen sich in den Armen. Die Trabis fuhren hin und her, überall wurde gefeiert. Dann bekamen sogar Isaac Rabin und Arafat den Friedensnobelpreis. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Das Reich Gottes schien kurz vor Anbruch zu sein, die Zukunft schien besser zu sein als je zuvor. Und heute, ich muss mir die Kommentare sparen oder ich brauche mir gar keine Kommentare loszulassen. Man hat den Eindruck, das ist alles vergangen und vorbei. Das ist sehr befremdlich. Man kann auch weitere Dinge nennen. Der Einfluss der Kirchen schrumpft dramatisch. In Berlin gehören nur noch 7% der Einwohner, es ist eine 3,5 Millionen Stadt, 7% der Bevölkerung gehört überhaupt noch einer Gemeinde an. Das sind die großen Kirchen und die Freikirchen alle mitgerechnet. Und das ist unsere Hauptstadt. Es gibt auch einen Film, der heißt Babylon Berlin. Vielleicht hätte Petrus, wenn er aus Berlin seinen Brief geschrieben hätte, auch schon dieses Wort Babylon verwendet. Ja, da wirkt man immer mehr wie ein Museumsstück aus dem 16. Jahrhundert. Vielleicht kommen bald Touristenführungen in unsere Gottesdienste. Dann werden dann Chinesen hier durchgeführt. Und dann wird gesagt, so war das früher, die Gottesdienste. Hier könnt ihr noch mal einen Gottesdienst erleben. Teilweise ist es ja schon so. Ich habe das einmal erlebt, allerdings in einer gotischen Kathedrale in Tübingen. Wir hatten Studentengottesdienst und während wir Abendmahl gefeiert haben, ist eine Touristengruppe durch die Kirche hindurch geführt worden. Und das war schon 30 Jahre her. Ja, es wird immer befremdlicher, also mir geht es zumindest so. Aber umgekehrt wirken natürlich wir Christen auch auf Menschen, die ohne Jesus leben, befremdlich. Ich hatte kürzlich, wir hatten mit der Feuerwehraufsicht im Karneval, das ging ja dieses Jahr noch verrückter als zuvor, weil nach 4 Jahren Pause. Und ich sagte mal sinngemäß zu jemandem, dass meiner Meinung nach jetzt Zeit zur Umkehr ist. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt und nicht für närrisches Treiben, und erntete befremdliche Blicke. Also nicht nur wir sind befremdet, sondern wir werden auch immer mehr als Fremdlinge wahrgenommen. Ja, sie sind Fremdlinge, das war also in der damaligen Zeit genauso. Im Römischen Reich, in diesen Großstädten, das waren ja große Metropolen, da ging es zum Teil noch viel ausgelassener zu als heute. Aber sie sind nicht nur Fremdlinge, sie sind auch Verfolgte. In Kapitel 5, Vers 9 schreibt der Petrus, dass sie leiden. Da heißt es, widersteht dem und wem? Dem Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Widersteht fest im Glauben und wisst, dass dieselben Leiden über alle Geschwister auf der ganzen Welt gehen. Der Teufel, der wie ein Löwe umhergeht, das heißt, diese Geschwister haben auch ganz handfest Verfolgung erlebt. Und das ist das normale Christenleben. Ich lese jeden Monat das Heft von Open Doors über die Situation von verfolgten Christen. Was da los ist, da werden Pastoren ermordet, die Ehefrauen und Kinder bleiben zurück. Jetzt hörte ich das Zeugnis einer jungen Frau, Anfang 20, die hat miterlebt, wie ihre Mutter, ihr Vater und ihre Schwester erschossen worden ist von Extremisten und der die Flucht gelungen ist. Manche Christen sitzen im Gefängnis um ihres Glaubens willen und sind an Leib und Leben bedroht. Das war zu der damaligen Zeit auch normal. Das war ein normales Christentum. Und noch ein letztes, man könnte noch vieles anfangen, aber ich ziehe das jetzt mal aus dem Brief. Sie waren verleumdet und verschmäht. Das steht nämlich in unserem Predigttext in Vers 14 und 16. Ihr leidet um der Gerechtigkeit willen, ihr werdet bedroht, fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen. Pass mal auf, wir wissen, wo ihr hingeht. Und jetzt kommt eigentlich der Hammer, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden. Das heißt, diese Gemeinde hat nicht nur Druck erlebt, Verfolgung und waren Fremdlinge, sie haben Verleumdung erlebt. Und zufälligerweise wissen wir auch zumindest eine Sache, was man den Christen in die Schuhe geschoben hat. Ihr werdet da nie drauf kommen oder ihr werdet dann drauf kommen, wenn ich euch jetzt einen Hinweis gebe, beim Abendmahl. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Nehmt und esst. Das ist mein Blut. Nehmt und trinkt. Ja, und die Leute kriegen das mit. Und dann bla bla bla. Die Christen, die machen kannibalistische Rituale. Das ist historisch verbürgt. Diese Verleumdung gab es. Die schlachten da irgendwelche Mitglieder und essen die auf. Das ist mein Leib, das ist mein... Jetzt stellt euch mal vor, sowas geht rum. Und die Leute glauben das. Und wenn ihr es richtig stellen wollt, sagen die, ach ja, das sagen die jetzt nur, damit nach außen alles in Ordnung scheint. Also es gibt Verleumdungen. Die älteste Darstellung des Gekreuzigten außerhalb von christlichen Gemeinden. Wisst ihr, was das war? Aus dem alten Rom zur Kaiser, ein gekreuzigter Esel, darunter kniet eine Figur, also es ist eine Kritzelei an der Wand, und oben drüber steht, Alexander betet seinen Gott an. Das waren die Meinungen, die damals über die Christen im Umlauf waren. Und da ist es natürlich auch verständlich, warum diese Christen unter Verfolgung standen. Man sagt also, wenn da kannibalistische Rituale stattfinden, wenn da Esel angebetet werden, dann sind das ja Feinde unserer Gesellschaft und wir müssen uns ihrer entledigen, denn sonst werden die römischen Götter zornig. Gut, heute ist es vielleicht etwas anders und wir haben Gott sei Dank hier noch keine harte Verfolgung, aber in vielen Ländern dieser Welt gehört das alles, was ich eben gesagt habe, zum alltäglichen Leben als Christ. Und ich denke, wie teuer muss diesen Christen Jesus sein, dass sie beim Glauben bleiben und nicht absagen und zurückgehen in ihr altes Leben. Ja, das gehört zum normalen Christenleben dazu. Ein Pastor aus Hamburg, der sagte, gab eine Bibelstunde für angehende Pastoren und er sagte, wenn ihr eure Ruhe haben wollt, dann lasst alles beim Alten. Aber wenn ihr anfangt zu evangelisieren und missionarisch zu sein und Gemeindeaufbau zu treiben, dann stellt euch auf Druck ein. Der kommt früher, als euch recht ist. Ja, das ist also hier die Situation. Und jetzt kommt das Erstaunliche, und das ist das Zweite. Was sollen wir denn jetzt damit machen? Und Petrus gibt eine ganz erstaunliche Antwort. Er sagt, das normale Christenleben ist ein Leben in Gelassenheit, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie soll die Gemeinde auf den Druck reagieren? Wie soll ein Christ reagieren, wenn er angefeindet, beschimpft, vielleicht sogar verleumdet wird? Petrus sagt, das ist eine ganz verblüffende Antwort, bleibt ruhig, bleibt freundlich und segnet, wie Jesus in der Bergpredigt, segnet, die euch verfolgen. Er zitiert einen Psalm, Psalm 34, wer will das Leben lieben und gute Tage sehen? Wer möchte, dass es ihm gut geht? Ich glaube alle, das schreien alle hier. Wer möchte gern schönes und gutes Leben haben? Der hüte seine Zunge, dass er nicht Böses rede. Er suche Frieden, soweit es an ihm liegt, wie Paulus das an anderer Stelle schreibt, und jage ihm nach. Das heißt, mit Sanftmut, Gottesfurcht, gutem Gewissen. Und wenn die Leute sagen, die machen Kannibalismus und ich weiß, das ist eine Verleumdung, kann ich mit gutem Gewissen sagen, nein, das stimmt nicht. Und einem guten Lebensstil, der sich durch Hilfsbereitschaft auszeichnet, sollen wir von unserem Glauben Rechenschaft ablegen. Denn das ist Petrus ganz wichtig. Wir sollten nicht unter Druck stehen, weil wir Böses tun. Und in dem Moment, wo man anfängt, die Verleumdung, den Kampf, den Druck mit Gegengewalt zu erwidern, wird man manchmal schuldiger als diejenigen, die uns angehen. Ich will es auch mal so sagen, wenn Christen Skandale produzieren, die von oben auch noch gedeckt werden, ihr wisst, von was ich rede, dann brauchen die nicht zu sagen, wir werden um Jesus willen verfolgt. Dann ist es ein Skandal und ich finde es ganz schlimm. Auch Christen sollen nicht die Schreihälse der Nation sein. Christen sollten nicht diejenigen sein, die hasserfüllte Mails in die Welt setzen. Und Christen sollten auch nicht diejenigen sein, die inbrünstig Loblieder singen und zu Hause auf dem Schreibtisch unbezahlte Rechnungen stapeln haben. Also das sagt Petrus, ihr sollt nicht leiden, weil ihr Böses tut. Aber wenn ihr Böses mit Gutem vergeltet, dann wird der Druck nicht weniger, aber ihr habt ein gutes Gewissen und ihr werdet vielleicht sogar noch einige von denen, die euch verfolgen, gewinnen. Denn ich bete nicht nur für die verfolgten Christen, übrigens jeden Morgen, ich bete auch für diejenigen, die sie verfolgen, dass aus so manchem Saulus, so bete ich es immer, lass aus manchem Saulus noch ein Paulus werden. Und dann bete ich stellvertretend für Yasir Erik, vielleicht kennen ihn einige. Er war ein glühender Gegner der Christen, ein hasserfüllter Muslim aus Nordsudan. Und er ist durch seinen Onkel, der Chef der Geheimpolizei war, der saß dann in seinem eigenen Gefängnis, weil er Christ geworden ist. Er ist durch diesen Onkel zum Glauben gekommen. Und ich habe ihn vor 2 Jahren persönlich kennengelernt. Ein strahlender Christ, der das Evangelium verkündigt. Also das heißt, übe das ein, Böses mit Gutem zu vergelten. Ich übe das ein und du kannst es auch einüben. Und das will eingeübt sein. Als vor 3 Jahren die Pandemie in vielen Ländern so schlimm war, dass einige Länder von abgeschottet waren und Lebensmittel von außen bekamen, hat man die Christen außen vorgesetzt und ihnen gesagt, na dann kriegt ihr nichts, euch sollen eure Freunde im Westen helfen. Und dann haben sie die Reispakete und das Mehl an die Muslime verteilt. Als dann tatsächlich vom Westen große Hilfsgüter kamen, da haben die Christen überlegt, sollen wir jetzt gleich handeln, sollen wir das alles nur für uns? Nein, das haben sie nicht gemacht. Habe ich auch im Open Doors gelesen, in dem Heft. Sie haben ihre Häuser aufgemacht und alle eingeladen, egal welche Religion, egal welche Anschauung sie haben, und haben mitgeteilt. Und das war ein großes Zeugnis. Ja, übe das ein, vergelte Böses, wenn du es erlebst, mit Gutem. Und jetzt kommt eigentlich der Clou, ist das schwer? Ich dachte mir, eigentlich nicht. Es gibt einen Psalm, den wir alle kennen. Und da steht der Grund darin, warum es nicht schwer ist. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das heißt, du schenkst mir voll ein, ich habe volle Genüge im Angesicht meiner Feinde. Schwer ist es, oder ich würde mal sagen, es ist unmöglich, Böses mit Gutem zu vergelten, wenn ich bei mir selber bleibe und sage, ich bin ein armes Würstchen, das angegriffen wird. Ich muss mich jetzt wehren. Leicht ist es, wenn ich sehe, ich habe in Jesus volle Genüge. Und das ist das Dritte. Ein normales Christenleben ist Leben in voller Genüge. Hier, bevor der Paulus das dritte Kapitel schreibt und die Gemeinde ermahnt, Böses nicht mit Bösem zu vergelten, schreibt er zwei Kapitel, in denen er nur beschreibt und lobpreist, was uns in Christus geschenkt ist. Gelobt sei Gott, so fängt der Brief an, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit, da geht das Thema schon los, uns ist Barmherzigkeit widerfahren. Wir waren kein bisschen besser als die, die draußen sind. Kein einziges bisschen besser. Uns ist Barmherzigkeit widerfahren. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das heißt, wir haben doch was vor uns. Paulus schreibt, dieser Zeit leiden, das ist schlimm. Paulus hat viel mitgemacht. Aber er sagt, im Vergleich zu dem, was da offenbar werden soll, ist gar nicht der Rede wert. Das heißt, wenn ich diese Hoffnung und die Perspektive habe, kann ich loslassen und muss nicht mehr allem, was mir über den Weg geschickt wird, hinterherlaufen. Oder ich muss nicht mehr auf jeden Zug aufspringen, der durch meinen Bahnhof hindurchfährt. Wir haben einen gedeckten Tisch. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und guckt mal heute die Talksendungen. Hoffnung ist Mangelware geworden. Lebendige, begründete Hoffnung ist Mangelware geworden. Denn wer seine Hoffnung allein auf diese Welt setzt, auf was willst du denn hoffen? Dass das Klima sich mal irgendwann mal wieder einrenkt? Dass Herr Putin irgendwann mal einsieht, dass er einen Fehler gemacht hat? Dass China sagt, okay, wir müssen mal ein bisschen wieder zurückdrehen? Das kannst du alles vergessen. Hoffnung ist Mangelware. Und Petrus sagt, wir haben eine Hoffnung, die nicht in dieser Welt begründet ist, sondern die außerhalb von unserem Vater im Himmel, dem Vater der Barmherzigkeit, der allen Reichtum hat, auf uns zukommt. Wir werden einmal ein Erbe im Himmel antreten. Wir gehen heim in die Seligkeit. Und Vers 8, da werden wir uns freuen mit unaussprechlicher Freude. Also Petrus macht das nicht zufällig, dass er der Gemeinde das am Anfang vor Augen führt. Wir sind so reich beschenkt. Du deckst uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde und schenkst uns voll ein. Das heißt, der Druck wird einmal ganz aufhören und in unangefochtene Freude verwandelt werden. Und schon jetzt haben wir im Heiligen Geist die volle Gegenwart Jesu und des Vaters. Es ist halt noch unsichtbar. Das ist das Einzige, was noch aussteht, damit wir und alle es sehen. Das heißt, weil wir beschenkt sind, können wir großzügig sein. Weil uns vergeben ist, können wir vergeben. Und weil wir einen geduldigen Herrn haben, können wir geduldig sein. Und das geht. Ich will am Ende ein Beispiel erzählen, das ich selbst mitgemacht habe, damit das auch mal ein bisschen Hand und Fuß bekommt. Ich hatte einen Nachbarn, einen jungen Mann, war auch ganz nett, der hatte nur einen Fehler, der hat seine Musik so laut gestellt. Und zwar nicht irgendeine Musik, sondern die mit den Beats, wum, wum, wum. Und das ging die ganze Nacht. Und mir kam die Galle hoch. Ich bin dann rüber, ich habe erst mal freundlich vorgesprochen. Ja, okay, gut. keine Reaktion. Das ging genau so weiter wie vorher. Und dann kam der Zorn. Und dann ging es los mit Gepolter. Die Tür wurde aufgerissen. Ich bin dann auch laut geworden. Wisst ihr, was die Reaktion war? Die Musik ist auch noch lauter geworden. Ne? Die ist noch lauter geworden. Und dann ist der andere Nachbar auch schon durchgedreht. Der wollte schon die Tür eintreten. Ich habe ihn noch abgehalten davon. Denn Ruhestörung ist Ordnungswidrigkeit. Die Tür eintreten ist Straftat. Dann, das ist das, was Petrus sagt. Wenn ihr Böses mit Bösem vergeltet, kann es sein, dass ihr schuldiger werdet als derjenige, den ihr bestrafen wollt. Also ich habe das da alles durch exerziert und ich habe gebetet. Und auf einmal hat der Herr zu mir gesprochen und er hat gesagt, du musst es dir nicht alles gefallen lassen. Geh den Rechtsweg. Ich habe dann Lärmprotokoll geführt, habe es ans Ordnungsamt geschickt. Die haben dann auch ein Bußgeld. Das war alles in Ordnung. Aber die Schreiereien, die Beleidigungen, das war nicht in Ordnung. Und da habe ich Buße darüber getan und habe davon gelernt. Und dann war der Nachbar auf einmal weg. Jetzt habe ich einen ganz ruhigen Nachbar, den hört man überhaupt nicht mehr. Also das heißt, es ist schon ein Kampf. Und es ist jetzt, mein Beispiel ist noch relativ harmlos. Wenn man es liest, was in anderen Ländern passiert mit Mord und Totschlag, das hat manchmal ein sehr langer Prozess. Aber ich finde es sehr interessant, dass da in diesen Ländern, wo die Attentate geschehen, junge Christen auch unter der Versuchung stehen, wir bewaffnen uns, gründen eine Miliz und schlagen mit derselben Methode zurück, wie wir sie bekommen. Und sie entscheiden sich dafür, nein, das ist nicht der Weg, den Jesus uns gezeigt hat. Da habe ich höchsten Respekt und wir sollten für diese Christen beten. Stehst du unter Druck, unter mancherlei Anfechtungen, dann wisse, Jesus ist da, er deckt dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde und er schenkt dir voll ein. Und ich schließe mit dem Segen, mit dem Petrus seinen Brief schließt. Der Gott aber aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.